Gabi Fröhlich ist am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Lebenshilfesendung mit dem Thema im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf. Ich denke, das ist ein Thema, das sehr, sehr viele betrifft, die zuhören, entweder weil sie in der Familie das Thema kennen oder es selber auch durchlebt haben. Deutsche Mütter sind ja im europäischen Vergleich relativ häuslich. Vor allem die westdeutsche Mutter kümmert sich noch relativ oft und auch relativ lang um ihre Kleinkinder. In Frankreich dagegen, das ist nur ein Beispiel, ist es völlig üblich, das Kleinkind bereits mit einem Jahr oder sogar noch früher in professionelle Betreuung zu geben. Aber auch bei uns in Deutschland werden die U3-Plätze, also die Plätze für die unter Dreijährigen in den Kindergärten, seit einigen Jahren massiv ausgebaut, weil die jungen Eltern in den Beruf zurückdrängen oder vielleicht auch gedrängt werden. Wirklich zufrieden, auch das zeigen Statistiken, sind aber nicht viele mit den vielen Kompromissen, die sie zwischen Familie und Beruf eingehen müssen. Die meisten berufstätigen Mütter haben laut Umfragen immer das Gefühl, dass entweder hier oder dort Unzufriedenheit herrscht oder eben auf beiden Seiten. Oder man schiebt die Unzufriedenheit eben auf die Doppelbelastung. Also eine große Zufriedenheit sagt, das funktioniert bei mir, das fluppt, das läuft. Das ist offensichtlich sehr selten. Im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf, das bedeutet in dieser Sendung aber nicht nur die Familie im engeren Sinne, sondern auch die weiteren Familienbande. Auch Singles oder Witwen, Witwer leben ja in Familienbezügen. Genauso kann es zu Konflikt zwischen Beruf und hilfsbedürftigen Eltern kommen. Unser Gast hat mit dem Thema auf verschiedensten Ebenen selbst Erfahrungen gesammelt, als siebenfache Mutter, als Ehefrau, Ärztin, Buchautorin, Vortragsreisende und Beraterin, Familienberaterin. Herzlich willkommen, Ute Horn, uns zugeschaltet aus Krefeld. Willkommen, Frau Horn.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Horn, gerade in christlichen Kreisen hört man manchmal, dass die Berufstätigkeit der Frau die ganze Gesellschaft ins Wanken gebracht habe, also ein Wurzel der Übel unserer Zeit sei. Sehen Sie das auch so?
Also ich habe mich ja auch sehr viel mit der Bibel und dem christlichen Menschenbild auseinandergesetzt und lebe auch als Christin. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, was Gott zu dem ganzen Bereich denkt und sagt, und studiere da auch immer eifrig die Bibel. Und vielleicht, wenn man auf die ersten Seite der Bibel guckt, könnte man glauben, dass wirklich das richtige Bild von Mann und Frau so ist. Der Mann geht arbeiten und die Frau bekommt Kinder und bleibt zu Hause. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ich habe viele Bibelstellen auch anders gefunden. Und die Bibelstellen, die mich immer sehr begeistern, die stehen in den Sprüchen 31,10. Das ist überschrieben, das Lob auf die tüchtige Hausfrau. Gut, das hat Luther zuerst so übersetzt. Andere sagen nicht mehr nur Hausfrau, sondern Lob der tugendhaften Frau oder Gedicht über die Frau der Stärke. Aber da wird uns eine gottesfürchtige Frau beschrieben. Sie ist verheiratet, Mutter von Söhnen und arbeitet zusätzlich, eigentlich fast unermüdlich. Sie bestellt einen Weinberg, sie macht selber Anziehsachen, sie verkauft sie. Und in Sprüche 31,31 steht, gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben. Also hier ist alles andere als eine Frau, die zu Hause ist und sich in Anführungszeichen nur um die Kinder kümmert und nichts anderes tut. Viele, die haben auch Probleme mit dieser Bibelstelle, weil uns da so ein Idealbild vorgestellt wird. Und viele kommen auch unter Druck, wenn sie das lesen und sagen, wie tüchtig soll ich denn noch sein? Und doch ist es natürlich die Frage, auch in jedem Einzelnen von uns, klar gibt es auch Faulheit. In der Bibel gibt es auch einen Spruch, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Natürlich muss man auch da gucken, wo ist die Balance zwischen, ich ruhe mich eigentlich ganz viel aus und ich tue viel zu viel. Und auf dieser ganzen Bandbreite bewegen wir Frauen uns ja auch. Egal, ob wir berufstätig oder Hausfrauen sind, das kann jeder nur selber für sich beurteilen. Manchmal vielleicht auch andere über uns. Also ich habe mal die Geschichte von einer Frau gehört, die hat gesagt, als mein Mann diese Bibelstellen gelesen hat, hat er zu ihr gesagt, also dieser Frau entsprichst du ja in keiner Weise. Also das war natürlich sehr heftig. Und sie war da auch sehr verletzt dafür. Und trotzdem, glaube ich, kann man das nicht so schwarz-weiß sagen. Die Frau muss zu Hause sein und darf nichts anderes tun, als sich um die Kinder kümmern.
Ich habe mich auch gefragt, wenn ich darüber nachgedacht habe, ja, wie war das denn früher? Also das Modell, dass man als Frau Kinder hat und dann wirklich nichts anderes macht, als zu Hause sein und dann in Kindergruppen gehen und sich darum kümmern, das ist ja auch noch gar nicht so alt, denn früher gab es ja viel mehr auch Höfe, wo man überall mitgeholfen hat oder im heimatlichen Betrieb. Es gab noch keinen Staubsauger, noch keine Waschmaschine. Also es gab einfach auch furchtbar viel mehr zu tun als heute. Also wahrscheinlich geht es tatsächlich darum, die Bibel immer in die jeweilige Zeit hineinzulesen und zu gucken, was hat sie uns denn wesentlich zu sagen? Was ist denn der wesentliche Ausdruck von dem, was die Heilige Schrift uns in diesem Punkt sagt?
Ja, also das habe ich mir auch überlegt, dass früher haben die in Großfamilien zusammengelebt und es war immer so, dass die mittlere Generation, die Generation, die Kinder bekommen hat, auch gearbeitet hat. Also die Bäuerin, die hat oft bis zum letzten Tag vor der Entbindung gearbeitet und dann ist sie meistens schon ein paar Stunden, nachdem sie entbunden hat, schon wieder aufs Feld oder hat Kühe gemolken. Und das war etwas ganz Natürliches. Man bekam Kinder, aber sie wurden dann nicht zum Lebensmittelpunkt, sondern man hat sich weiter auch um den Lebensunterhalt ja auch kümmern müssen, um was zu essen zu haben. Es war unendlich viel Arbeit da und oft haben die Kinderbetreuung, die wurde ja oft übernommen von den Großeltern, die dann nicht mehr so in der Mannes- und Frauskraft waren oder von den Unverheirateten, die mit auf dem Hof gelebt haben, die haben sich oft um die Kinder gekümmert. Und die Kinder hatten ja eine viel größere Freiheit. Sie konnten oft frei spielen, rumlaufen und wurden nicht jetzt angeleitet, mit Lego zu spielen oder das oder jenes zu machen und zu basteln, sondern die haben einfach ja, Steine gesucht, am Fluss gespielt oder zugeguckt, wie die Kühe gemolken wurden. Und sie waren auch viel mehr integriert in das, was die Eltern machen. Also wenn zum Beispiel der Vater Schreiner war, war das selbstverständlich, dass die mit zugeguckt haben. Die wussten, was der Vater tat. Ich habe mal einen Artikel gelesen, da wurden Kinder gefragt, schon im Grundschulalter, was macht denn dein Vater, was macht deine Mutter, wenn sie arbeiten gehen? Und die meisten Kinder konnten das gar nicht sagen. Die konnten auch nicht mal die Berufsbezeichnung sagen, weil das so weit weg ist von den Kindern. Die erleben ihre Väter und Mütter nur, wenn sie zu Hause sind. Aber der Berufsalltag ist fast verschlossen vor ihnen. Und deswegen wurde in diesem Artikel auch mal gesagt, nehmt eure Kinder doch mal mit auf die Arbeit, ins Büro, zeigt ihnen mal, was ihr tut, weil die Kinder haben oft überhaupt keine Ahnung mehr, weil das so auseinanderklafft. Und von daher, glaube ich, ja, können wir das gar nicht mit früheren Generationen so vergleichen. Das ist etwas letztendlich aus der neueren Zeit, dieses Modell, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um Haushalt und Familie. Und der Mann geht arbeiten und diese Kleinfamilie, die gab es früher gar nicht.
Heute gibt es ja bei uns in Deutschland Elternzeit. Also sowohl die Mutter als auch der Vater können sich eine Zeit nehmen, um sich ganz um das Kind zu kümmern, das kleine Kind. Sie können bekommen dafür Geld und also als Unterstützung und sie haben viel Rechtsschutz, was den Schutz ihres Jobs angeht. Ist das eine gute Entwicklung vor diesem Hintergrund, Frau Horn?
Ich denke grundsätzlich schon. Also wenn man die Vätergeneration fragt, wenn sie dann also sagen wir mal Richtung Rente gehen, Richtung Großeltern da sein, was würdest du in deinem Leben anders machen? Dann sagen die meisten Väter, ich würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Denn als sie klein waren, habe ich sie eigentlich nicht wirklich erlebt. Geld verdienen, Karriere machen, vielleicht noch auf ein Haus sparen. Und dann vielleicht noch Sport, das war mir wichtiger als Zeit mit den Kindern zu bringen. Und sie sind traurig darüber, dass sie keine Zeit oder wenig Zeit mit den Kindern verbracht haben. Und von daher denke ich, ist das eine gute Entwicklung, dass Väter schon früh mit eingebunden werden. Allerdings, wenn ich das so beobachte, was die Väter in ihrer Väternzeit machen, muss ich sagen, bin ich eigentlich traurig. Weil ursprünglich war gedacht, gut, also sie sind wenigstens 2 Monate zu Hause, damit die Frau einen leichteren Einstieg haben kann, wieder arbeiten zu gehen. Aber was machen Väter in diesen 2 Monaten? Also ich habe ganz oft gehört, zum Beispiel wenn Fußball-WM oder Europa-WM war, dann haben die Väter gesagt, ich nehme das genau in der Zeit, das ist doch genial, dann kann ich jedes Spiel sehen und parallel dazu mein Kind noch versorgen. Also der Fokus ist nicht unbedingt das Kind, Zeit mit dem Kind zu verbringen, sondern wie kann ich noch selber das Bestmögliche draus machen? Oder was machen viele Väter? Sie fahren dann in diesen 2 Monaten mit der ganzen Familie in Urlaub, gönnen sich einen 4 bis 8 Wochen dauernden Urlaub, was weiß ich, Weltreise oder. Und ich denke, war das vom Gesetzgeber so gedacht, dass dann doch wieder das an der Mutter hängt und der Vater halt nur mit dabei ist? Wobei das natürlich schön ist, so viel Zeit auch als Familie zu haben, aber ich glaube, das geht ein bisschen vorbei. Oder ich beobachte auch viele Väter, die in diesen 2 Monaten ihr Haus renovieren, neuen Boden reinlegen, neuen Teppichboden. Und ja, habe ich gedacht, benutzen wir das wirklich so als Gesellschaft? Nützen die Väter das wirklich? Es sind ganz wenige Väter, die es wirklich machen, um die Frau freizusetzen.
Aber Frau Dr. Honda, da stellt sich für mich dann doch die Frage, ob uns das nicht auch etwas zeigt, nicht? Dass der Mann dann am Ende doch immer wieder etwas schaffen muss. Vielleicht ist das auch eine von den Botschaften, die Gott uns in der Heiligen Schrift vermittelt, eben, dass dann vielleicht doch die Mutter die natürliche innige Beziehung zum Kleinkind hat, während der Vater mehr von außen kommt und sich dann so etwas wie Kleinkindbetreuung viel mühsamer erringen muss, weil es eben nicht so im Blut liegt.
Ja, also das sagen mir zumindest auch viele Väter. Oh, ich freue mich, wenn das Kind endlich wenigstens mich anlacht oder mit mir was spielen kann, ja, dass ich wenigstens einen Fußball hin und her machen kann. Aber nur das Kind schlafen legen, dann wickeln und ihm dann eine Flasche geben, da weiß ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, während eine Frau da ganz viel rauszieht und auch ganz viel Zufriedenheit daraus zieht, dieses kleine Kind zu beobachten und mit ihm Zeit zu verbringen. Während die Väter sich da viel, viel schwerer tun. Da gebe ich Ihnen durchaus recht, dass ich auch glaube, dass die meisten Väter sind am glücklichsten, wenn sie Kinder haben, sagen wir mal ab 2 Jahre. Und so war das ja früher auch oft so, dass die Mutter hat das erste Kind gekriegt, hat es 2 Jahre gehabt und dann kam das nächste und dann kam der Vater ins Spiel und hat das Zweijährige genommen, ne? Und die Mutter hat sich wieder um das neue Kind gekümmert. Das ist ja das, was wir ganz oft beobachtet haben.
Also sicher etwas, worüber man viel nachdenkt. Wir sehen, es gibt so viel Theorie zu dem Ganzen, eben auch die U3-Plätze, die Kinder schnell in Betreuung geben. Es gibt ja sogar Studien, die kritisieren, dass der Staat in Deutschland das Zuhausebleiben von Eltern so gut unterstützt, relativ gut, nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Und es wird deshalb kritisiert, weil es heißt, dann kommen die Frauen eher wieder aus dem Beruf raus, während in anderen Ländern, wo die Kinder sehr schnell in Betreuung abgegeben werden, zum Beispiel Frankreich, da eine Familie mit mehreren Kindern und 2 voll berufstätigen Eltern auch viel üblicher ist. Also die Französinnen bekommen im Schnitt mehr Kinder als die Deutschen. Und jetzt, das führt jetzt dazu, dass die deutsche rechtliche und finanzielle Unterstützung für Eltern, die bei ihren kleinen Kindern bleiben, inzwischen immer mehr kritisiert wird, während die Betreuung in Kinderkrippen gelobt wird, weil dadurch, so heißt es, Beruf und Familie besser zu vereinbaren seien, weil eben die Statistiken für sich sprechen. Eben in Frankreich, wo das möglich ist, gibt es mehr Familien mit mehr Kindern und berufstätigen Eltern. Und wir stehen dann daneben und sagen, ja, aber das kann es ja nun auch wirklich nicht sein, dass man dann sagt, wir machen es beide nicht, sondern sobald das Kind 1 ist, oder ich habe auch Fälle mit ab 3, 6 Monaten oder sowas, kenne ich, dann machen das fremde Leute.
Ja, ich meine, man muss es ja immer alles von verschiedenen Seiten beleuchten. Und also ich bin jetzt auch gerade schon in der Phase, wo ich Großmutter bin und das jetzt aus dieser Sicht schon sehe, wo dann Enkelkinder kommen und wo ich auch teilweise dann nochmal mit in den Kindergärten war, Eingewöhnung mitgemacht habe oder so. Und das, was man schon beobachtet, dass viele Kinder viel zu früh wieder geschickt werden, wenn sie krank sind oder zu spät rausgenommen werden, ob sie krank sind. Sie dürfen eigentlich auch gar nicht krank sein. Und deswegen sind das eigentlich Brutstätten für Krankheiten. Also pausenlos muss ein Kind nach Hause wieder, weil es wieder krank ist, weil wieder ein anderes Kind es angesteckt hat. Da ist eine ungesunde Entwicklung, finde ich, dass keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeit ist, dass die Kinder auch wirklich richtig gesund werden dürfen. Oder das andere, was ich auch sehe, ist, sie werden morgens aus dem Schlaf gerissen, weil die Mutter halt um 8 irgendwo sein muss und der Vater kann das Kind auch nicht wegbringen. Dann müssen die halt funktionieren um 6:30 raus, damit die überhaupt pünktlich abgegeben werden können. Und das ist für ein Kind natürlich auch ziemlicher Stress, muss ich sagen. Und doch gibt es auch da wieder Kinder, die das gut mit sich machen lassen. Und es schwierig ist, so pauschal zu sagen, das geht grundsätzlich nicht. Also ich bin zum Beispiel sehr gerne in den Kindergarten gegangen, aber auch erst ab 3. Und meine Schwester, die hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und die wollte überhaupt nicht. Die ist bis 6 gar nicht in den Kindergarten gegangen, weil sie immer so ein Theater gemacht hat, dass meine Mutter irgendwann aufgegeben hat und gesagt, gut, dann bleibst du eben zu Hause, dann geht es eben nicht mit dir im Kindergarten. Und ich habe eine Schwiegertochter, die ist auch schon sehr, sehr früh in die Kindertagesstätte gegangen und hat gesagt, also sie war Einzelkind und für sie war das sehr gut, dass es so gelaufen ist. Aber wir reden uns ja auch die Sachen oft schön, wie sie gewesen sind. Das müssen wir ja auch sagen, ne? Dann sagen wir ja, das hat mir doch nicht geschadet. Und klar, ich meine, was ist Schaden? Wollen wir die Kinder vor allem bewahren? Also von daher glaube ich, die objektive ja, Beurteilung ist ganz schwer in dem ganzen Bereich. Und das muss ein Stück weit vielleicht auch jede Familie für sich beurteilen und gucken und immer wieder auch anpassen, je nachdem auch, was für Kinder man hat. Ob man ein sensibles Kind hat oder eher ein forsches Kind hat, eins, was aufblüht, wenn viel Action ist, oder eins, was immer wieder man sich zurückziehen muss. Und hat es diese Chance, sich zurückzuziehen, wenn es von morgens 7:30 bis abends 6:30 oder 5:30 im Kindergarten sein muss? Das ist, glaube ich, individuell zu sehen.
Ja, ich bedenke, da sind zwei Sachen, die wir auf jeden Fall schon mal festhalten können. Das eine ist, dass, wenn man wenn man alle Kinder durch ein Raster schiebt, dann bleiben die hängen, vor allem diejenigen, die vielleicht sensibler sind und die das Ganze einfach nicht so können. Also manche kriegen das gut weggepackt und andere nicht. Und wenn man dann sagt, das soll aber für jeden so sein, dann ist es auf jeden Fall ein Schaden für manche Kinder oder vielleicht auch für viele Kinder. Und dann gibt es aber auch, da erinnere ich mich noch dran, vor einigen Jahren gab es eine Studie oder ein Plädoyer von Kinderärzten, Internationaler Kinderärztekongress. Das wurde mal in einer einschlägigen deutschen Tageszeitung veröffentlicht. Fand ich damals erstaunlich, weil solche Sachen normalerweise selten zu lesen sind. Und da haben diese Kinderärzte sehr davor gewarnt, vor der unter dreijährigen Betreuung grundsätzlich, weil sie sagten, dass man eben am Hormonspiegel, Stresshormon, der Adrenalin kann man messen, dass bei den Kindern, die in einer Gruppenbetreuung sind über den Tag, bei den kleinen Kindern der Hormonspiegel vom Adrenalin ununterbrochen ansteigt bis gegen Abend, während bei einem normal zu Hause betreuten Kind das hochgeht bis Mittag, frühen Nachmittag und dann sinkt das langsam zum Abend hin ab. Und auch die ständige Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen ist offensichtlich auch in der Psyche eines Kleinkindes nicht vorgesehen, weil ein sehr frühes Konkurrenzdenken zustande kommt, das bei Kindern, die unterschiedliche Alter haben, einfach anders ist. Also es gibt da schon Punkte. Ich glaube, Frauen, können wir sagen, wenn man sich auseinandersetzt, muss man ehrlich sein und sich wirklich überlegen, was ist die Priorität und was können wir tun und wie können wir es am besten abpuffern.
Ja, das ist richtig. Und das, was mir aber einige Frauen auch sagen, weißt du, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin und bin eigentlich nur unzufrieden, ja, und gestresst, weil ich zu Hause sein muss, bin ich dann überhaupt eine gute Mutter, ne? Kann ich das dann überhaupt ausfüllen, was von mir gefordert wird? Oder habe ich dann so eine Atmosphäre hier bei mir zu Hause, dass es auch nicht gut ist? Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, also wenn ich mich dafür entscheide, dass ich dann auch nicht schiele, ah, ich wäre jetzt lieber berufstätig, sondern dass ich dann versuche, auch diese Zeit wirklich mit dem Kind gut auszufüllen. Weil das stimmt natürlich. Wenn ich unzufrieden bin mit meiner Situation, dann bin ich auch wie so ein Igel und dann nervt mich auch alles, was das Kind tut und ich kann mich gar nicht richtig freuen. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation.
Ich denke, an der Stelle können wir eine kurze Pause mit Musik machen und dann wollen wir noch ein bisschen weiter darüber reden, über die Frage, was kann mir denn helfen, eine Entscheidung zu treffen oder dem Paar helfen, eine Entscheidung zu treffen, wie viel Beruf ist gut, wie viel zu Hause bleiben ist wichtig, notwendig für die Kinder und an welchen Stellen merke ich, hier muss ich eine Notbremse ziehen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf stehen viele junge Mütter, vor allem viele Paare, die Kinder haben. Wir sprechen über das Thema, das spannende Thema mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Buchautorin und Familienberaterin, Vortragsreisende. Und haben schon gehört, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, sagt Frau Horn. Jedes Paar muss selber schauen, was geht denn bei uns, was braucht unser Kind, was haben wir für Kinder und wie bin ich selbst so drauf, was kann ich zu Hause leisten und wo ist es so, dass dann alle unter meiner Unzufriedenheit und schlechten Laune leiden. Vielleicht können wir da jetzt mal hinschauen, Frau Horn. Wie kann denn so ein Austausch in der Ehe, unter dem Ehepaar aussehen, in der Familie aussehen? Wie viel Beruf ist gut? Wie kann man darüber nachdenken?
Also meistens wird ja gesagt, dass man wegen des Geldes arbeiten geht oder sogar arbeiten gehen muss. Und deswegen glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, da erstmal hinzugucken. Und da würde ich raten, dass man erstmal ein Haushaltsbuch anlegt und führt, dass jeder die Ausgaben ehrlich aufschreibt, was haben wir wann, wofür ausgegeben, wie viel Geld brauchen wir wirklich. Und denn es ist blauäugig zu denken, wenn beide arbeiten geht, kommt hinten viel, viel mehr Geld raus. Denn oft ist es so, dann braucht man ein Auto oder sogar ein zweites Auto, man braucht bessere Anziehsachen, vielleicht noch jemand, der zu Hause putzt, weil man das nicht mehr schafft. Vielleicht gibt man auch die Hemden zum Bügeln und Waschen außer Haus und braucht für die Kinderbetreuung. Oft hat man keine Lust mehr zu kochen, wenn man müde nach Hause kommt und besorgt sich dann öfters auch Essen außer Haus oder lässt es nach Hause kommen, weil man einfach keine Nerven mehr hat zu kochen. Und ich bin ja nun zu Hause geblieben mit meinen 7 Kindern und habe oft Gastkinder zu Besuch gehabt. Und ich kann mich noch erinnern, dass eine Mutter ihren Sohn mal abholte bei uns und dann sagt sie, wir fahren doch eben schnell hier bei der Schnellimbissbude vorbei. Und dann sagte das Kind, habt ihr wieder keine Lust zu kochen? Und er war so traurig, weil er irgendwie sagen wollte, ich habe keine Lust, schon wieder Pommes essen zu müssen. Und ich dachte, ja, das ist auch ein Preis, den wir zahlen, den ich aber sehr gut nachvollziehen kann, dass man da nicht auch noch Lust hat, abends zu kochen, sich Gedanken zu machen. Vorher muss man einkaufen gehen, dass man das einfach nicht möchte. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir erstmal einen Status quo haben. Wofür geben wir überhaupt Geld aus? Und dann natürlich auch, wie viel Geld brauchen wir wirklich? Und was wäre jetzt, wenn nur einer arbeiten geht oder wenn wir beide halb arbeiten geht? Und wer von uns möchte arbeiten gehen? Es kann ja auch sein, dass der eine sagt, ach weißt du, ich habe schon 10 Jahre in meinem Beruf gearbeitet. Also ich kann mir gut vorstellen, jetzt, wenn unsere 2 kleinen Kinder zu Hause sind, jetzt mal für 5, 6 Jahre eine Pause zu machen. Und das würde jetzt auch nicht unbedingt einen Karriereknick für mich bedeuten. Von daher könnte man das ja durchaus mal überlegen. Aber man kommt vielleicht gar nicht auf die Idee. Und ich habe jetzt gerade in der neuen Lydia, also von 3.19, habe ich über die Sängerin Sephora Nelson gelesen, dass sie sagt, mein Mann ist Pastor und Psychologe und der kümmert sich jetzt schon seit 10 Jahren um unsere beiden Kinder, 12 und 8, und ist zu Hause. Das Haus ist immer picobello fertig, wenn ich von der Vortragsreise wiederkomme oder den Konzerten. Und sie arbeitet die volle Zeit, schreibt Songs, ist Buchautorin, hält fast jedes Wochenende Konzerte und sie kann die Familie gut damit unterhalten. Und von daher sagt sie, für uns ist das im Moment gut so. Es kann sein, dass es irgendwann anders ist. Dann werde ich weniger Konzerte halten. Aber mein Mann ist so begeistert über das, was ich im Gottesreich tue, dass er sagt, im Moment können wir zwei als Paar nichts Besseres tun, als uns in Gottesreich zu investieren, wenn du arbeitest. Und du hast so viele Menschen, die du erreichen kannst. Das könnte ich mit meiner einen Pastorenstelle vielleicht im Moment gar nicht machen. Und deswegen stehe ich bedingungslos hinter dir. Ja, ich bete für dich. Ich unterstütze das. Und wir wollen aber auch beide Kinder, wir wollen sie nicht fremdbetreut haben und deswegen bleibe ich jetzt für diese Zeit zu Hause. Also es fand ich ein gelungenes, positives Beispiel mal. Ich kenne aber auch ein Ehepaar, das waren die Eltern von Freunden unserer Kinder, die haben beide 50% gearbeitet. Und jeder hat alles gemacht. Der eine hat 3 Tage gearbeitet, der andere 2 Tage und sie haben sich den Haushalt geteilt, die Kinderbetreuung und den Beruf und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, haben sie wieder aufgestockt. Und sie sind sehr glücklich damit gewesen und die Kinder haben beide gehabt, Vater und Mutter. Ja, oder man könnte natürlich auch sagen, einer geht 100%, der andere 50% arbeiten oder beide 80%. Manchmal kommt man gar nicht auf die Idee, zu sagen, was wäre denn, wenn ich jetzt nur 4 Tage die Woche arbeite und nicht 5 Tage? Und damit könnte schon so viel Entspannung hineinkommen, aber man kommt gar nicht auf die Idee. Früher war das schwieriger. Also ich hätte, glaube ich, nicht halbtags meinen Facharzt machen können. Ich musste 100% arbeiten, wenn ich meinen Facharzt, als ich meinen Facharzt gemacht habe. Aber heute ist so ein Ärztemangel, dass die sagen, ja klar, auch wenn sie jetzt 50% arbeiten können, dann müssen sie halt statt 5 Jahre 10 Jahre brauchen bis zum Facharzt. Aber es ist möglich. Also heute gibt es da, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Modelle und es müssen nicht beide 100% arbeiten gehen. Es sei denn, man sagt, gut, das Geld reicht uns immer noch nicht, weil wir wollen ein bis zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Auch das ist ja die Frage. Müssen wir wirklich so weit wegfahren? Oder können wir nicht auch zu Hause Urlaub machen? Oder mit dem Zelt oder Wohnwagen? Oder können wir nicht, was weiß ich, vielleicht mit einer Familie aus Hamburg mal die Wohnungen tauschen? Da gibt es ja auch viele Modelle, wo das gar nicht so teuer sein müsste, Urlaub zu machen. Oder brauchen wir wirklich 2 Autos? Also es sind viele Fragen, die sich daran anschließen. Und wenn man da mal ehrlich hinguckt, glaube ich, könnte da der ein oder andere Stressfaktor rausgenommen werden.
Also ehrlich hinschauen, gucken, was sind die Prioritäten und ja, ganz ohne Opfer geht es wahrscheinlich nicht, Frau Hornig. Das ist ja manchmal wollen wir einfach alles und das geht einfach nicht.
Ja, genau. Und gut, das, was natürlich, glaube ich, wirklich erschwerend hinzukommt, ist, wie sicher sind heute die Ehen? Ne? Also eine Freundin sagte mal zu mir, erstens, ich werde nie mehr als 2 Kinder kriegen, weil die könnte ich auch alleine durchziehen, wenn mein Mann mich verlässt. Ja, und ich muss weiterarbeiten. Ich würde keiner Frau arbeiten, zu Hause zu bleiben, weil was ist, wenn der Mann nach 15 Jahren geht? Dann habe ich gar nichts. Er hat alles und ich habe nichts. Und das ist natürlich eine Sache, die wir auch mit bedenken müssen, dadurch, dass der Glaube immer weniger wird, immer mehr an Kraft verliert und dass wir nicht mehr so sehr Ehe als Schicksalsgemeinschaft sehen und als eine Gemeinschaft, in der wir auch Krisen durchstehen dürfen und auch erleben dürfen, dass Gott uns dadurch trägt und durchhilft. Und wir vielleicht auch oft gar kein realistisches Bild mehr von Ehe und Familie haben, dass es natürlich nicht immer nur auf Wolke 7 ist und ich nicht immer nur fragen kann, was gibt der andere mir. Dadurch ist es schwieriger geworden heute. Und der Mensch ist so stark im Mittelpunkt, mir muss es gut gehen, dass das, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Situation für die modernen Ehen oder Partnerschaften sind.
Und wenn man dann so ein Modell gefunden hat, wo vielleicht beide arbeiten gehen oder wo man sich entschieden hat, einer arbeitet und der andere bleibt zu Hause, welche Alarmsignale gibt es, wo man auf achten sollte, sagen, ich muss die Notbremse ziehen, woran spüren wir, dass die Kinder leiden, dass die Ehe leiden oder dass die Ehe leidet oder dass ich selber ausbrenne?
Ja, also ich würde sagen, wenn einer immer wieder krank ist, das ist zum Beispiel ein ganz deutliches Zeichen. Meine Immunabwehr geht herunter, weil ich ständig unter Stress bin. Und sobald ich einen Tag frei habe oder Urlaub habe, werde ich krank, kriege dann eine Grippe, weil ich es mir sonst nicht leisten kann sozusagen. Oder wenn ich gar keine richtige Freude mehr am Leben habe, gar nichts mehr richtig genießen kann. Wenn ich den Eindruck habe, ich funktioniere eigentlich nur noch, jeder zieht an mir und ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich fühle. Also das ist, glaube ich, ein Alarmzeichen. Oder vielleicht auch, wenn man denkt, boah, also ich habe echt Angst, jetzt nach Hause zu gehen. Was kommt jetzt wieder alles an Forderungen auf mich zu? Und als Paar streitet man sich wegen Kleinigkeiten. Jeder ist genervt. Keiner gibt dem anderen zuliebe was oder macht für den anderen mal was, weil jeder nur noch um seine eigene Haut kämpft. Oder vielleicht auch die Kinder sagen, ich will aber nicht in den Kindergarten. Gut, das kann mal sein, aber wenn das so ständig ist oder vielleicht sagen sie auch konkret, ich will gar nicht, dass du arbeiten gehst, Mama. Also meine kleine Tochter hat zu mir gesagt, als ich mit dem zweiten Kind zu Hause blieb und eine Nachbarin sagte, na Frau Doktor, wann gehen Sie denn wieder arbeiten? Da war das Kind gerade geboren. Und dann guckte mich meine kleine Tochter 2,5 an, guckte nach oben und sagte, Mama, nicht wieder arbeiten gehen. Kinder sagen es oft, wir wollen es nur nicht hören. Und ist gut, man kann nicht immer allen Wünschen der Kinder gerecht werden, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, die Kinder sagen das, was sie brauchen. Oder wenn sie ständig nachts kommen und das nachts sich holen, was sie tagsüber nicht kriegen, die Nähe von den Eltern, dass sie immer wieder im Bett der Eltern schlafen wollen, obwohl sie ein eigenes Bett, ein eigenes Zimmer haben, weil sie einfach merken, boah, jetzt habe ich die Mama mal ganz für mich alleine. Tagsüber ist sie ja nicht da oder der Papa und ich hole mir das nachts. Dann sollte man vielleicht mal hingucken und sagen, hör mal, ist das gerade passend, was wir hier alles so machen? Wir haben gar keine Freude mehr an uns und empfinden das Leben eigentlich nur als stressig und anstrengend.
Ja, ich habe eine Freundin, die wurde regelmäßig von ihrer 4-jährigen Tochter ins Bett gebracht, weil das Kind einfach nicht einschlief. Aber habe ich auch gesagt, kein Wunder, sie sieht dich erst ab 6:30 abends und irgendwann möchte sie auch ein bisschen Zeit mit der Mama. Ja, jetzt kommt noch dazu, Frau Horn, was vielleicht auch dem Ganzen eine Rolle spielt, ist, dass wir ja als Mütter und Männer erst recht mit Kindern, kleinen Kindern oft erst zu tun bekommen, so richtig, wenn wir selber welche bekommen. Also es gibt wenige, die in Berufen arbeiten oder in Großfamilien so unterwegs sind, dass sie Kleinkindbetreuung schon kennen vorher, vielleicht solche, die mal als Babysitter gearbeitet haben, etwas. Aber dann bekommt man das Kind und dann ist das gleich, das ist wirklich dann oft eine völlig neue Welt. Ich habe immer gesagt, wir werden zu Rennpferden gezüchtet an der Uni und im Beruf als Frauen und dann hinterher plötzlich werden wir in Ackerlandaufgaben eingesetzt und dass das Muskelkater gibt, ist normal.
Ja, das stimmt. Also viele fühlen sich total überfordert und haben auch da vielleicht so die Vorstellung gehabt, boah, wenn das Kind endlich da ist, das wird der Himmel auf Erden und das ist ja nur süß und es lacht immer und dann ist man total überfordert damit, dass man merkt, oh Mann, also ich habe ja viel zu wenig Schlaf und ich muss also schon darum kämpfen, dass ich genug Schlaf habe. Dann das ständige Stillen, das laugt mich natürlich auch aus. Und wenn dann noch dazu kommt, dass das Kind gar nicht zufrieden ist, sondern immer wieder knottert oder Bauchkoliken hat, die ja auch ein Stück normal sind mit der Anpassung an die Ernährung, dann steigen manche aus und sagen, boah, so habe ich mir das aber überhaupt nicht gedacht. Hinzu kommt dann vielleicht auch noch, dass die Entbindung nicht so gut war, dass es da Verletzungen gab, Traumata. Von daher ist es schwierig, im Bereich Sexualität, mit dem Mann wieder eins zu werden, weil man Angst hat vor Verletzungen, vor Schmerzen. Man hat auch gar keine Lust unbedingt, weil man halt, so beschäftigt ist, und wenig Schlaf hat. Und man hat auch genug Kuscheleinheiten mit dem Baby, sodass man die Kuscheleinheiten des Mannes eigentlich eher abwehrt. Und deswegen ist das schon eine Zeit, wo man eigentlich dachte, jetzt sind wir zu dritt, jetzt ist alles perfekt. Und wir landen auf dem Boden der Tatsache und merken, oh, ganz so ist das ja gar nicht. Und oft kommt auch die Liebe zum Kind, erst entwickelt sich erst, ne, die Oxytocin-Ausschüttung, dieses Bindungshormon entsteht dadurch, dass ich halt stille Zeit mit dem Kind verbringe oder es fütter. So dass man auch da vielleicht falsche Vorstellungen hat. Ich weiß noch, als unsere Tochter geboren war, sie lag im Bettchen und ich denke, aha, du bist jetzt meine Tochter und wo ist meine Liebe für dich? Wo ist meine absolute Zuneigung? Und dann habe ich auch noch das Tagebuch meiner Mutter geschenkt bekommen, was sie über meine erste Zeit auf der Welt geschrieben hat. Und ich denke, boah, ich habe geheult, Rotz und Wasser, was meine Mutter für eine überschwängliche Liebe für mich hatte. Und dann habe ich gesagt, Mutti, das bringt mich total unter Druck. Also diese Liebe, die du für mich hattest, wo kriegt man die denn her? Ich weiß gar nicht, also ich habe sie noch nicht so. Und dann hat sie gesagt, ehrlich gesagt, ich habe das Buch erst geschrieben, als du schon 6 Monate auf der Welt warst. Ach so, sag ich. Also das entwickelt sich. Ja, sagt sie, man lernt lieben und es entwickelt sich. Und das sind so viele Dinge, glaube ich, die man auch ein Stück falsch im Kopf hat, die sich dann erst einstellen. Und es ist wichtig, dass wir darüber auch ehrlich reden. Und das, glaube ich, kommt dann oft auch zu kurz. Und dann auch diese Tatsache, dass man an seinen Aufgaben wächst. Natürlich, das erste Kind ist die totale Umstellung von 2 auf 3. Ich glaube, die größte Umstellung, die wir im Bereich Familie machen können. Und ich habe einen sehr schönen Satz dazu gehört. Beim ersten Kind hole ich die Mutter oder Freundin, weil ich so viel Hilfe brauche. Beim zweiten Kind mache ich es allein und beim dritten Kind helfe ich der Nachbarin noch. Und das drückt aus, dass ich an meinen Aufgaben wachse und aber auch, dass nicht alles neu ist, dass ich einen Teil kenne, dass mich nicht alles aus der Fassung bringt. Also was weiß ich, wenn das Kind dann dreimal nichts in die Windel gemacht hat, dann weiß ich, wenn ich Muttermilch gebe, dann ist das okay, auch wenn ein Kind eine Woche nichts macht. Und das regt mich alles nicht mehr so auf. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die wir haben, wo wir ehrlich miteinander sein müssten und auch Fragen stellen dürfen. Und nicht gleich denken, ich bin keine gute Mutter oder kein guter Vater, wenn das nicht sofort so ist.
Sie haben diese Geschichte mit dem, genau, was passiert beim ersten, zweiten, dritten Kind, von der Entspanntheit der Mutter, dass die dann hinterher immer mehr reinwächst in die Aufgaben genannt. Es gibt noch eine zweite schöne Geschichte, die finde ich aber auch sehr nett. Da heißt es, beim ersten Kind, wenn das Kind einen Euro verschluckt, läuft man zum Notarzt. Beim zweiten Kind wartet man darauf, dass der Euro wieder im Töpfchen landet und beim dritten Kind zieht man es vom Taschengeld ab. Also auch da der Umgang verändert sich tatsächlich mit der Zahl der Kinder. Das heißt, man braucht deshalb nicht zu sagen, schon wenn ich mit dem ersten nicht klargekommen bin, ein zweites traue ich mir gar nicht zu, sondern man wächst mit seinen Aufgaben. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir doch unsere Hörer noch mit in die Sendung hineinnehmen, Frau Horn. Es ist ja so, uns widerfahren die Dinge und dann ist, glaube ich, aber entscheidend, buchstäblich entscheidend, dann immer, welche Entscheidungen wir dazu treffen. Das ist ja das, was uns am Ende dann wirklich das Leben dann prägt, nicht? Entweder sind wir dann, liefern wir uns dem aus und jammern nur noch oder genau, welche Entscheidungen können wir treffen, um mit diesen Schwierigkeiten, die ganz sicher auf uns zukommen werden, wenn wir Familie und Beruf irgendwie vereinen, so oder so, damit gut umzugehen?
Ja, also die grundsätzliche Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, dass ich nicht über zu viel Arbeit klagen will, weil Arbeit ist eigentlich ein Vorrecht. Es ist kostbar, Arbeit zu haben, egal ob zu Hause mit Kindern oder Haushalt oder auch gegen bezahlte Arbeit. Und wenn Sie mal mit Menschen sprechen, die arbeitslos sind, dann werden Sie sehr schnell sehen, wie kostbar das ist, wenn ich nicht immer denken muss, wie komme ich über die Runden oder werde ich irgendwann nochmal eingestellt oder nicht. Oder auch, wenn man krank wird. Also ich bin ja mit 27 sehr schwer krank geworden und lag immer nur im Bett mit meinen Herzrhythmusstörungen. Und da habe ich so gesagt, Gott, wenn ich gesund werden darf, dann werde ich dir versprechen, ich werde nicht über zu viel Arbeit klagen. Das heißt nicht, dass ich mir alles aufladen muss und dass ich ständig nur schuften muss. Nein, ich muss natürlich auf mich aufpassen und haushalten mit meinen Gaben. Aber ich habe festgestellt, Klagen nutzt überhaupt nichts. Davon wird die Arbeit auch nicht weniger. Ja? Also ich möchte sie lieber dankbar annehmen und lernen, Prioritäten richtig zu setzen und zu gucken, okay, was ist meine Aufgabe, die ich wirklich tun soll? Wo ist es auch vielleicht, dass ich meinem Perfektionismus ein Stück sterben muss? Aber ich möchte nicht über Arbeit klagen, sondern sagen, danke, dass ich arbeiten darf. Und spätestens, wenn man Menschen besucht, die einen Schlaganfall haben oder Multiple Sklerose bekommen haben oder so, dann kann man sich doch sagen, boah, wie dankbar bin ich, dass ich mit meinen beiden Händen arbeiten darf. Also das würde ich gerne in unsere Mitte hineinlegen, fragen, wo bin ich ständig am Klagen und würde nicht Dankbarkeit mir besser zu Gesicht stehen, dass ich sage, ich danke dir, dass ich Arbeit habe, ich danke dir, dass ich die Fenster putzen kann, dass ich meine Kinder erziehen darf. Es ist überhaupt ein Vorrecht, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Das ist auch so was, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt keine Kinder gekriegt hätte, es gibt ja viele Paare, denen ist das nicht vergönnt, Kinder zu bekommen. Die würden alles tun, um Kinder zu bekommen. Und hinterher sind das ja auch wie Prinzen und Prinzessinnen, wenn Paare erst nach 10 Jahren das Kind kriegen, ist so eine Kostbarkeit drin. Und das habe ich erlebt dadurch, dass ich auch Kinder fehlgeboren habe. Ich sage, boah, es ist ein Vorrecht, Kinder haben zu dürfen. Und wenn ich sie habe, dann ja, nerven sie mich oft und dass ich mich da immer wieder selbst ermutige und sage, nein, hör mal, sei dankbar für deine Kinder, sei dankbar für deinen Ehemann. Und es ist ein Vorrecht, in diesem Stand der Ehe sein zu dürfen. Ich meine, ich war nicht sicher, ob ich irgendwann heiraten werde. Ich habe gesagt, ich möchte einen guten Beruf haben und deswegen bin ich Ärztin geworden, habe gesagt, wenn ich nicht heirate, dann werde ich halt diesen Beruf gut ausführen. Aber wenn ich ihn jetzt habe, diesen Stand, dann möchte ich auch dankbar sein für meinen Ehemann und ihn auch so behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Also wenn die Sendung dazu dienen sollte, dass wir zufriedener mit dem sind, was wir haben, dann wäre die Sendung schon wirklich ein Erfolg, weil das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich erlebe so viele Menschen, die immer neidisch auf das schielen, was sie nicht haben. Ja, und der Single, der guckt auf den Verheirateten, der Verheiratete guckt auf den Single und sagt, boah, ja, so müsste man es mal haben, immer die Zeit frei einteilen und eigenes Geld haben und das und jenes. Oder die, die keine Kinder haben, die sagen, wir möchten Kinder haben, die, die Kinder haben, möchten sagen, oh ja, ich würde aber auch lieber reisen und so. Warum ist der Mensch eigentlich nie zufrieden und dankbar mit dem, was er hat? Ja, und das kann man ja bis ins Kleinste runterbrechen, bis, was weiß ich, der eine hat krausige Haare, der andere glatte und genau das Umgekehrte wollen wir haben. Und ich glaube, wenn wir das lernen könnten, dankbar zu sein für das, was wir im Moment haben, und es ist ja eigentlich nur eine kleine Zeit. Ich sage immer, 10 Jahre gehören die Kinder dir. Danach werden die Freunde viel wichtiger und so weiter. Und mit 18, 20 sind sie aus dem Haus. Das ist doch nur eine relativ kleine Spanne. Und da sollten wir uns doch investieren und sagen, ja, also ich bin auch bereit, dafür auch ja, das eine oder andere in Kauf zu nehmen. Ja, und nicht dann auch noch das und das und das haben zu wollen. Also ich habe jetzt mit 28, 29 das erste Kind gekriegt und habe gesagt, boah, ich habe doch jetzt schon so lange ohne Kind gelebt, dann bin ich doch jetzt auch bereit, auf vieles zu verzichten, auf Ausgehen und Urlaub machen irgendwo mit dem Rucksack oder so. Ich habe das doch schon alles mal erleben dürfen und ich bin doch jetzt auch bereit, mal 10 Jahre zurückzutreten und dieser nächsten Generation zuzuarbeiten und sie, ja, ihnen zu dienen, sage ich jetzt mal.
Umgekehrt habe ich eine Kommilitonin in der Uni gehabt, die sehr jung ein Kind bekommen hat, sehr aus Versehen. Und dann haben sie sich gesagt, gut, dann kann man das zweite auch gleich dazu bekommen. Und das waren sowas von entspannten Eltern. Und die sagte immer, das ist mir hängen geblieben. Wenn ihr anfangt, Kinder zu kriegen, gehe ich in den Beruf zurück. Also
Ja.
man kann es so oder so drehen. Nicht in jedem Fall, denke ich mal, was wir am Ende stehen lassen können, ist die Dankbarkeit als ein Schlüssel für viele, ja, viele Nöte, viele, viele Unzufriedenheit. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Wir sprechen über Familie und Beruf, ein Spannungsfeld. Ich denke, da gibt es viele Fragen oder eigene Erfahrungen zum Thema. Frau Horn, Sie haben eben gesagt, es gibt, die Dankbarkeit kann ein wichtiger Schlüssel sein, um mehr Zufriedenheit und Ruhe in das eigene Leben zu bringen, dann, wenn wir uns völlig überfordert fühlen. Es gibt ja aber auch Phasen im Leben bei jungen Eltern gerade, da ist die Überforderung der Alltag, das ist wahrscheinlich so, und vielleicht gilt es da auch manchmal nicht zu verzweifeln, weil man einfach sich sagen muss, nur jetzt ist einfach, wenn man im Beruf ist und dann irgendwie zwei gleichzeitig krank sind oder so, Kinder, und dann man alles gleichzeitig schaukeln muss, auch noch einkaufen und so weiter, das ist für jeden einfach anstrengend.
In meiner Ehe und meiner Zeit, als ich die 7 kleinen Kinder hatte, gab es viele Zeiten, wo ich überfordert war. Ich weiß noch, als ich das 7. Kind gerade geboren hatte, das war ein halbes Jahr alt, ich stillte voll und dann starb meine Mutter, mein Mann, der hat eine Lungenentzündung bekommen und war zu Hause, und dann hatten wir auch noch 2 bis 3 Wasserrohrbrüche. Also dass da Land unter ist, das glaube ich, das ist jedem klar, und dass man dann auch nur Schritt für Schritt gehen kann. Und so gibt es immer wieder Phasen, oder als wir beide den Facharzt gemacht haben und noch ein Kind bekommen haben, das war auch so, da haben wir halt gemerkt, also außer Beruf und Kind ging gar nichts mehr. Also wir haben keine Freunde mehr besucht, keine Leute mehr eingeladen, Briefe waren nur noch, also ganz selten, also wenn es wirklich absolut nicht mehr ging, geschrieben worden und so. Da haben wir uns dann nur auf diese Kernsachen beschränkt. Das ist ganz klar. Und in solchen Phasen muss man natürlich auch gucken, wo können wir Hilfe kriegen. Und ist dann vielleicht für die Phase, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr ist oder so, könnte man dann nicht auch jemand fragen, der im Haushalt mithilft oder so. Oder ich weiß, wir hatten mal eine Familie, die haben ihr 4. Kind bekommen und die hatten es finanziell nicht so dicke. Und da haben wir gesagt, für ein halbes Jahr bezahlen wir eine Frau, die einmal die Woche für 2 Stunden kommt und nur einmal durchwischt. Und das war unser Geschenk zur Geburt von dieser Familie. Und die haben sich riesig gefreut darüber. Und das war halt so, dass dann das Tropfen am heißen Eimer sozusagen, dass es nicht überlief. Also von daher ganz klar, gibt es Phasen, in denen man überfordert ist oder wenn einer krank ist. Und wenn natürlich auch ein Kind behindert ist oder eine schwere Krankheit hat, dann ist das auch eine Sache, die nicht in einem halben Jahr vorbei ist. Und dann muss ich mir grundsätzlich auch überlegen, wo muss ich für mich auch ein Stück sorgen? Und dann ist es auch richtig, sich auch mal Auszeiten zu nehmen und mal zu sagen, boah, ich muss hier mal raus, ich muss mal ein Wochenende mit einer Freundin was machen. Wer könnte denn mal zu uns kommen und hier mal mich unterstützen? Können das die Eltern sein, die Paten, die Geschwister? Und oft ist es so, dass die Menschen selber vielleicht nicht darauf kommen, Hilfe anzubieten. Aber wenn man sie fragt, gibt es durchaus Menschen, die sagen, ja klar, ich hätte jetzt nicht das angeboten, aber wenn du mich so fragst, ja, ich überlege mir das, ich mache das. Und wir haben immer wieder Menschen gefragt und gebeten, könnt ihr uns mal unterstützen, könnt ihr uns mal helfen? Oder dass man dann sagt, gut, also ich schaffe im Moment das Waschen und Bügeln nicht, und die ganzen Hemden oder so, die gebügelt werden müssen, die gebe ich jetzt wirklich zum Bügeln und mache das nicht auch noch selber in der Nachtarbeit. Ne? Also da würde ich schon wünschen, dass man da auch ehrlich mal hinguckt, aufschreibt, was muss ich machen, was muss ich nicht machen, wo kann ich mir Hilfe holen. Das ist ganz, ganz wichtig, und natürlich gibt es Phasen.
Ja, oft ist man so manchmal in dem Trott so drin, dass man gar nicht auf die Idee kommt, mal zu überlegen, was könnte ich denn vielleicht irgendwie abgeben. Mhm. Ich möchte jetzt gerne Schwester Venantia begrüßen. Sie ruft uns aus Balderschwang an. Herzlich willkommen, Schwester Venantia.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich habe Familie im Auge, und ich weiß es nicht genau, weil das ist schon länger her. Da ist der Vater ausgefallen. Entweder er ist gestorben, ich weiß es nicht mehr, oder er hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Und da waren 3 Kinder da. Die älteste war 5, und dann war Besuch. Und dann hat der Besuch die Kinder Geld gegeben. Und wie der Besuch weg war, ist die Große zu der Mama gegangen, hat ihr das Geld gegeben und hat gesagt, Mama, das gebe ich dir, weil wir müssen jetzt fest zusammenhalten. Und ich finde es einfach so, wenn man die Kinder mit nach Alter natürlich einbezieht in einfach in das gemeinsame Leben, dann übernehmen die Kinder auch Verantwortung. Und je älter sie werden, nehmen sie die Verantwortung wahr. Wenn es einfach richtig herangeholt werden, in aller Güte.
Ja, Schwester Benanza, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, auch heute die Kinder viel weniger oft in Haushalt und anderes mit eingebunden werden. Vielleicht, Frau Horn, deshalb, weil man sie so als, also eben als einen Sinn im Leben stilisiert, nicht? Und dann das, die Idee von der absolut glücklichen Kindheit. Und dann fällt oft die Hilfe in der Familie hintenüber.
Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe ja die ersten 2,5 Jahre, als unsere Tochter auf der Welt war, noch gearbeitet, um meinen Facharzt zu machen. Und als ich dann zu Hause war mit den 2 Kindern, da habe ich einem Freund gesagt, du, ich habe manchmal den Eindruck, ich mache jetzt weniger schöne Sachen mit Christine, als ich gemacht habe, als ich berufstätig war. Also ich spiele weniger mit ihr, Memory und das und jenes und so. Und dann sagt er, was machst du denn mit ihr? Naja, ich sage, sie ist die ganze Zeit um mich rum und sie hilft mir beim Backen, beim Kochen, beim Putzen. Und dann sagt er, aber das ist doch das Leben. Du verbringst doch die ganze Zeit mit ihr. Also da brauchst du doch nur wirklich kein schlechtes Gewissen haben, dass du jetzt kein Lego mit ihr spielst, wenn du alles andere mit ihr teilst. Und beim Fensterputzen darf sie auch einen Lappen haben und dir helfen. Das ist doch kostbar. Du erzählst ihr doch vom Leben durch dein Beispiel. Das ist doch viel mehr wert, als wenn sie jetzt sagt, okay, Mama hat jetzt mit mir gemalt oder das gemacht. Und das muss man vielleicht auch erstmal hören. Und ich weiß, wir haben dann, als wir die Zwillinge hatten, da haben wir also 6 Kinder gehabt. Und da hatten wir eine Zeit lang Au-pair-Mädchen. Und nach 6 Jahren haben unsere Kinder gesagt, wir wollen lieber ein Zimmer mehr haben und kein Au-pair-Mädchen. Und wir sind auch bereit, dir zu helfen. Und habe ich gesagt, gut, das nehme ich beim Wort. Und dann habe ich immer, ein Kind hat mit mir gekocht, ein Kind hat geputzt und ein Kind hat gebügelt, dann haben die immer gedreht. Und nach Alter habe ich sie dann immer so ein Viertel bis ein halbes Jahr diese Arbeit mitmachen lassen. Und sie sind alle total lebenstüchtig geworden dadurch. Und sie durften auch immer backen und kochen und ich habe sie darin unterstützt. Und ich glaube, das kommt insofern heutzutage ein bisschen zu kurz, weil die Mütter nicht mehr bereit sind, dass die Küchen so dreckig sind, wenn sie gerade mal sauber haben. Und wenn Kinder natürlich anfangen zu backen, fällt natürlich ein Ei auf den Boden und es dauert auch viel, viel länger, als wenn man es selber macht. Und man hat nicht so viel Zeit und dann sagt man, nee, also jetzt nicht auch noch, dass du mitbackst, nee, da habe ich nur gar keine Lust drauf. Das ist ganz schwierig und man möchte, dass die Kinder einen besonders guten Schulabschluss machen und nimmt ihnen deswegen alles andere ab und sagt, Hauptsache du lernst, ja, und dann mache ich alles andere. Und ich glaube, das ist falsch. Der Schuss geht nach hinten los. Von daher bin ich sehr dankbar für den Beitrag, dass wir gucken, das ganz normale Leben müssen wir unseren Kindern beibringen und sie auch mit einbeziehen. Und Kinder, die Aufgaben haben, sind auch letztendlich glücklichere Kinder, die sagen, boah, ich kann das schon. Meine Mutter traut mir zu, was weiß ich, dass ich die Küche...
Eine Waschmaschine zu bedienen.
Ja, oder sowas, eine Waschmaschine.
Welcher 12-Jährige kann eine Waschmaschine bedienen?
Ja.
Anfrage, nicht? Genau. Wer weiß, wissen wir alle, wissen die Kinder immer, wo was ist im Haushalt. Daran merkt man es wahrscheinlich. Danke, Schwester Venantia, für Ihren Beitrag. Und wir kommen zu Frau Schlürmann, die uns aus Frankfurt anruft. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie beide auch. Hier ist die Christine Schlürmann. Ich wollte nur sagen, ich mag die Frau Horn sehr, weil sie immer den Nagel auf den Kopf trifft, finde ich jetzt. Ja, meiner Meinung nach. Mhm. Und da haben wir auch mal irgendwie geredet und haben sie gesagt, genauso habe ich gedacht, als ich beim Vater am Grab stand, also bei ihrem Vater.
Mhm.
Und jetzt möchte ich Ihnen was erzählen, was ich ganz wichtig fand. Also mit 23 hatte ich eine Operation und da standen Ärzte am meinem Bett und haben gesagt, wir müssen Ihnen eine traurige Nacht Mitteilung machen. Und zwar bekommen Sie keine Kinder mehr durch diese Operation.
Mhm.
Und mein Mann hat gesagt, war so glücklich, ich will nämlich gar keine.
Mhm.
Ja, und jetzt muss ich Ihnen sagen, nach einem halben Jahr war ich schwanger und da hatte ich eine schwere Zeit, weil er mir das nicht geglaubt hat. Aber ich habe noch 2 und 8,5 Föhner, da kennen sich wahrscheinlich ein bisschen aus.
Mhm.
Und auch ganz große und ja, hat mir Gott geschenkt, finde ich.
Mhm.
Weil die Ärzte wirklich also...
Mhm.
gemeint haben, ich will keine mehr bekommen.
Hm. Ja, aber Frau Schlürmann, vielleicht liefern Sie uns hiermit auch ein Stichwort zu nochmal einem anderen Thema, mit dem, was Sie erzählen. Es hieß ja, Sie hätten eigentlich keine Kinder bekommen sollen aus der Sicht der Ärzte. Aber vielleicht können wir da nochmal ganz kurz einhaken, Frau Horn, und uns fragen, wie ist das denn mit denjenigen, die jetzt keine Kinder haben? Ich habe eine Freundin, die ist davon betroffen und die immer so ein bisschen darunter leidet, dass die restliche Familie so selbstverständlich von ihr erwartet, dass sie sich dann jetzt um die Eltern, die älter geworden sind, kümmert, hauptverantwortlich, weil sie sagen, ja, du hast ja Zeit. Das ist sicher auch nochmal eine Frage, wie geht das denn, wenn jetzt die eigenen Eltern älter werden? Dann möchte man sie ja auch nicht einfach hängen lassen, aber wenn man dann noch Beruf, Kinder und so weiter hat, dann wird das dann ein echter Packen.
Ja, das ist richtig.
Oder eben keine Kinder hat und dann erwartet wird, dass man das dann selbstverständlich tut.
Ja, also in der Bibel werden wir aufgefordert, unsere Eltern zu ehren, für sie zu sorgen. Doch was bedeutet das konkret? Muss jeder seine Eltern bis zum Tod pflegen? Auch da sage ich nein, es kann auch nicht jeder. Es kann nicht jeder, das kann verschiedene Gründe haben. Entweder, weil ich überhaupt keine Ader habe, zu pflegen, oder weil ich eine ganz schlechte Beziehung zu meinen Eltern habe und das ständig Streitigkeiten geben wird. Und auch da müssen wir also realistisch hingucken und sagen, kann ich das wirklich, ohne dass ich selber ausgebrannt werde? Und wo muss ich dann Hilfe holen? Und wo muss ich vielleicht auch sagen, es geht nicht? Mir hat eine Frau mal gesagt, die war 80. Weißt du, Ute, das Problem ist, früher haben die 40-Jährigen die 60-Jährigen gepflegt. Heute pflegen die 60-Jährigen die 80-Jährigen. Und ich bin mittlerweile 80 und kümmere mich immer noch um meine blinde 100-jährige Mutter. Ich kann nicht mehr. Und manchmal denke ich wirklich, Mutter, wann stirbst du denn endlich? Und das sind Aussagen, die müssen wir ernst nehmen. Und das stimmt auch. Ich meine, ich habe mit 40 eine ganz andere Kraft als mit 60 und mit 80 noch viel weniger. Und wenn ich dann immer noch meinen 94-jährigen Vater pflegen muss oder wen auch immer, dann kann ich irgendwann sagen, ich schaffe das auch nicht, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht. Und das ist jetzt keine fehlende Ehre, die ich meinen Eltern entgegenbringe. Oft ist es natürlich so, wie man zu Hause geprägt wurde, ne? Meine Oma, als sie Witwe wurde, ist sie zu uns eingezogen und ist bis zu ihrem Tod auch bei uns geblieben. Und auch zum Schluss, als sie gar nicht mehr konnte, nur noch im Bett lag, ist sie bei uns gewesen. Und von daher, als mein Vater so schwer krank war, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ihn in ein Heim zu geben. Ich habe gedacht, was er für meine Großmutter gemacht hat, das würde ich gerne jetzt für ihn tun. Und von daher muss man auch ein bisschen hingucken, wie bin ich denn geprägt? Ist es so, dass das natürlich ist? Auch meine Schwiegereltern, da war es auch so, dass meine Schwiegermutter über Jahrzehnte meine Schwiegergroßmutter sozusagen gepflegt hat, aber irgendwann kam sie an einen Punkt, wo die Frau dann komplett dement war und sie auch nicht mehr erkannt hat, wo sie sagte, ich kann nicht mehr, dann gehe ich drauf. Und das ist die eine Seite, wirklich da auch ehrlich hinzugucken. Und die andere Seite ist, wenn ich jetzt scheinbar mehr Zeit habe, weil ich keine eigene Familie gegründet habe, kann ich trotzdem sagen, ja, aber ich mache es gerne, aber nur bis zu dem Punkt. Und dann müssen meine Geschwister auch mal ran. Und ich möchte auch gerne, was weiß ich, 2 oder 3 Wochen Urlaub am Stück machen. Und dann könnte vielleicht der Bruder oder die Schwester mal kommen und die Mutter nehmen. Oder es gibt auch Kurzzeitpflege, wo man für ein Wochenende oder auch eine Woche oder zwei dann auch diesen Menschen hingeben kann und es ihm gar nicht unbedingt schlechter geht als zu Hause. Also da würde ich wirklich Mut machen, auch hinzugucken und zu sagen, was kann ich und was kann ich nicht.
Woran merke ich, dass bei mir Grenzen überschritten werden, was meine Möglichkeiten angeht? Es gibt ja Menschen, die haben ein sonniges Gemüt und auch viel Kraft und merken das vielleicht gar nicht so richtig, dass sie irgendwie eine Grenze erreichen.
Ja, also zum Beispiel könnten Außenstehende sagen, hör mal, du bist immer genervt, wenn du aus dem Zimmer von deinem Vater kommst, wo du pflegst oder so, ja? Oder du sprichst ganz negativ über ihn. Oder ich merke selber, ich kann abends nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr abschalten, ich schlafe nicht mehr durch, ich wache viel zu früh auf, ich habe Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke, oh Mann, jetzt muss ich wieder nach Hause und muss weiter pflegen. Also ich glaube, es gibt viele Anzeichen, wo man merkt, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das nicht. Und es gibt andere, da haben sie schon recht. Also ich sage jetzt mal, mein Mann sagt immer zu mir, wenn du stirbst, dann muss ich dich durch 4 andere Frauen ersetzen. Es gibt wirklich Frauen, die haben viel, viel mehr Kraft. Meine Schwiegermutter ist 90, die war jetzt für 2,5 Wochen da und hat gesagt, weißt du, dein Schwiegervater hat immer zu mir gesagt, du bist eine fleißige Sparflamme. Das heißt, du bist wirklich fleißig, aber du kannst nicht viel leisten. Und das stimmt, wenn ich beobachte, was du jetzt noch mit 65 leistest, das habe ich mit 40 noch nicht leisten können. Es gibt Menschen, die können nicht so viel leisten und das müssen wir auch ehrlich anerkennen und nicht sagen, der ist faul, sondern er hat halt wirklich nicht so viel wie ein anderer bekommen und das ist in Ordnung. Und ich muss nur damit lernen, umzugehen. Ne? Und wenn ich nochmal auf die tüchtige Hausfrau komme, da steht in einem Vers, sie lacht des kommenden Tages. Wenn ich das immer noch kann, dann kann ich auch weiter so arbeiten. Wenn ich mich auf den kommenden Tag freue, wenn ich dankbar bin, wenn ich sage, boah, ich mache es wirklich auch gerne. Es bringt mir auch in Anführungszeichen was, weil ich denke, ich mache eine sinnvolle Tätigkeit. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist immer mein Spruch. Bist du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, dann ist alles gut. Und ja, ich bitte natürlich auch immer wieder, dass Gott mir hilft, mir Kraft gibt für das, was für mich vorgesehen ist. Diese Kraftquelle bei Gott nicht zu vernachlässigen, zu sagen, ich brauche Auszeiten, wo ich in der Bibel lese, wo ich bete, wo ich zur Ruhe komme, wo ich ihm mein Herz ausschütte, wo ich wieder ganz neu gefüllt werde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wo haben wir diese Oasen, wo wir wieder neu auftanken können?
Dankeschön, Frau Schlürmann, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Frankfurt. Herr Schröttke ruft uns an zu dem Thema die Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf. Herzlich willkommen, Herr Schröttke.
Ja, ich finde es gut, dass Sie das Thema anbringen. Guten Tag noch einmal. Mhm. Ich habe das durchdacht, 15, 17 Jahre. Und ich habe mich gefragt, wann wird das so erörtert, dass man auch mal wirklich schaut in die Zeit hinein. Deswegen gerne ein Beispiel. Wir sind mal nicht in den Küsterdienst genommen worden, weil mir der Pfarrer vorgeworfen hätte, unter anderem, ich hätte da Probleme mit Frauen und Frauen am Dienst. Und so habe ich gesagt, meine Oma musste den Hof bewerkstelligen, mein Opa war krank und auch noch im politischen Dienst, weil den fehlten zwei Rippen. Und von meiner Oma her kam der Hof. Ich sage auch, früher war die gemeinschaftliche Arbeit notwendig und das Verständnis im Umgang. So in dem Rahmen. Also das ist nur ganz kurz ein Einwurf. Jetzt zu einer anderen Sache, was Sie als Schluss sagten, mit dem Umgang. Generationsübergreifender Umgang war uns in der Familie in dem Sinne wichtig. Wir hatten etwas schwierigeren Kontakt zur Verwandtschaft mütterlicher Seite, ganz abgebrochen. Und mir war das wichtig. Und wir haben in der Nachbarschaft dann Damen gefunden und auch Eheleute, die sich gefreut haben, dass die Kinder kamen. Und die Kinder haben dadurch eben diese Sozialisierung gehabt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Feste Bezugspunkte zu haben vor dem Kindergarten und entsprechend verantwortliches Denken und gemeinschaftlichen Umgang.
Herr Schröttke, da gibt es einen Spruch, der sagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Trifft es das so ein bisschen? Ja. Vielleicht können wir Frau Horn dazu noch etwas sagen lassen, weil die Sendezeit langsam zu Ende geht.
Das eigentliche Thema habe ich Ihnen jetzt noch gar nicht gehört.
Dann sagen Sie es mir noch schnell, das eigentliche Thema.
Ja, deswegen, also es ist jetzt etwas akademisch auch, aber man muss mit berücksichtigen, diese Ehepartner, Eheleute, die eben nicht eine feste Wohnung haben, die in Mietwohnungen und in Abhängigkeitsverhältnissen sind, wo man sich dann fragt, wie kommen sie da klar? Und mit einfachen Dingen von vornherein schon gewissen, dass es keine großen Sprünge gibt und keine weiten Reisen und so. Und wie kann ich mich dann mit dem Kind mobilisieren oder so? Ich habe auf die Arbeit verzichtet damals, weil es die entsprechenden familiären Schwierigkeiten gab. Meine Frau kam aus einer Familie, die war schon als zweites Kind ungeliebt, weil sie kein Sohn war. Und man hat sich nur zu sagen in solche Sachen, mir fehlen also jetzt 15 Rentenjahre, weil wir ganz bewusst uns mit engagiert haben und von der Kirche, wo wir gewohnt haben, auch noch gemobbt worden sind. Das ist mir sogar noch mein Job aberkannt worden. Mit der entsprechenden Problematik, das wollte ich mit reingeben.
Also einfach, dass es, wenn es finanziell...
Ich darf es Ihnen so sagen. Man traut sich irgendwann nicht mehr so das zu, obwohl man intellektuell dabei ist. Man ist immer wieder ausgebremst und entsprechend auch als Handwerker, als Fachkraft in dem Gedanken ganz woanders. Diese Problematiken, die dann auf die Familie sich zurückschlagen, muss man ja mit berücksichtigen. Und wenn man dann bei Kirche keinen Rückhalt findet, wenn das nur so von oben herab ist und dann geht man wieder in sein eigenes Wohlgefühl, dann funktioniert das nicht.
Herr Schröttke, wir haben Ihr Klagen gehört. Ich möchte es gerne noch...
Dieses Verständnis muss man dann damit aufbringen. Und da ist noch viel, viel zu machen bei Kirche. Und nicht nur, wir haben da Gremien und sonst was und Ehrenamtliche, sondern das muss mehr an die Substanz. Und deswegen, das wollte ich sagen, finde ich gut, dass Sie da wirklich einen Ansatz geschaffen haben.
Ja, ich gebe das gerne jetzt noch an Frau Horn weiter, dass sie dazu noch etwas sagen kann. Frau Horn.
Ja, das ist vollkommen richtig, dass das Bußen gibt. Also ich muss sagen, ich habe nur 4,5 Jahre als Ärztin gearbeitet, habe dann meinen Beruf aufgegeben, um 7 Kinder großzuziehen. Und meine Rentenbilanz, die sieht auch sehr, sehr mager aus. Und da muss man auch mit klarkommen. Abgesehen davon, dass man natürlich auch in der Gesellschaft oft schief angeguckt bist, wie du hast Medizin studiert, das hat so viel gekostet, auch den Staat so viel gekostet, jetzt bleibst du zu Hause, um 7 Kinder großzuziehen oder 2 Kinder. Man muss ja nicht gleich in die 7 gehen, um 2 Kinder großzuziehen. Also man bekommt nicht so sehr viel Anerkennung und Wertschätzung. Also da möchte ich schon dem Herrn Schröttke recht geben, dass das sehr viel Selbstwertgefühl erfordert, das auch die ganze Zeit durchzustehen mit allen Nachteilen, die man dadurch hat. Und von daher ist das keine einfache Sache, dieses Spannungsfeld so zu leben, dass es für alle gut ist und dass man auch am Lebensende sagt, es war richtig, dass wir das so gemacht haben. Also unsere Kinder sind jetzt auch alle aus dem Haus und ich habe mich auch nochmal gefragt, war es wirklich richtig? Ich hätte auch Oberärztin oder Chefärztin werden können und habe darauf verzichtet, um der nachfolgenden Generation dieses dicke Polster an Liebe und Geborgenheit zu geben. Und doch, glaube ich, kommt da auch dann wieder die Dankbarkeit rein, dass ich sage, doch, es war ein Vorrecht, 7 Kinder ins Leben begleiten zu dürfen und ihnen alles mitzugeben, damit sie einen guten Start ins Leben haben. Und mir sagte mal jemand, mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein halbes Leben auf jeden Fall gut leben, vielleicht sogar das Ganze.
Da denke ich, das ist ein schönes Schlusswort für diese Sendung zum Thema im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Horn, dass Sie uns aus Ihrer Erfahrung selber als 7-fache Mutter und als Familienberaterin, Buchautorin über dieses Thema erzählt haben. Sie können diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen. Zum Beispiel im Internet ist sie in Kürze zu finden unter www.horeb.org. www.horeb.org, dann in der Mediathek von Radio Horeb in der Rubrik Lebenshilfe. Im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf können Sie können auch in die Suchfunktion Horn eingeben. Da kommen die Sendungen in der Reihenfolge der Ausstrahlung dann auf den Bildschirm. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Danke, Frau Horn. Wir freuen uns, wenn wir Sie bald mal wieder hören. Danke auch unseren Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Alles Gute, Gottes Segen.